ARD. Komm mit in den Garten. Der ARD Garten-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen ARD Garten-Podcast-Folge. Und in der geht es um die Heide. Ja, die Pflanze sieht man ja im Herbst und im Winter gefühlt in jedem Balkonkasten oder in jeder Pflanzschale. Aber Heide geht auch im Garten und ist winterhart, vielleicht auch bienenfreundlich. Diese Fragen bespreche ich jetzt mit Ines Grünberg von der Heidegärtnerei Grünberg aus Coswig. Hallo.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, dass wir die Möglichkeit haben, heute mal über die Heide zu sprechen. Ich finde Heide eine total spannende Pflanze und frage mich, kann man denn Heide überhaupt im Garten anpflanzen? Geht das?
Natürlich geht das. Völlig ohne Probleme. Grundlegend müsste man sorgen, Heidepflanzen brauchen sehr viel Licht. Es soll also ein heller Standort sein. Und Heide braucht einen leichten, lockeren, etwas sauren Boden. Das ist im Garten häufig das Problem, je nachdem, in welcher Gegend man wohnt. Dann hilft wahrscheinlich wirklich nur ein Bodenaustausch, wenn man sich für Heide entscheidet. Oder ein Kübel, größerer Kübel, Hochbeet, wo sie dann ihre spezielle Erde hat.
Ja, das hört sich schon mal gut an, weil ich meine, Heide kennt man aus der Lüneburger Heide, da wächst das. Ich kenne es auch aus Skandinavien, da sieht man das halt auch. Es sind andere Bedingungen, als wenn wir jetzt sagen, so Mitteldeutschland, Süddeutschland, Norddeutschland geht es vielleicht eher noch, was würden Sie sagen?
Heide ist ja ein ganz großes Gebiet. Erstmal grundlegend, der Name Heide stammt nach der Fläche, nach den Bodenbedingungen. Das ist also eher eine Landschaft. Und das hat sich dann auf die Pflanzen, die dort überwiegend wachsen, abgefärbt. Und dann ist diese ganze Pflanzengruppe zur Heidepflanzen geworden.
Ah, okay.
Und das ist nicht nur die Kaluna, die in der Lüneburger Heide steht oder am Waldrand oder eben in Skandinavien. Dazu gehören auch diese ganzen Erika-Arten. Da gibt es ganz, ganz viele. Und es gehört noch dazu als dritte Gruppe die Daboecia. Das sind die mit diesen kleinen Blättern, mit diesen großen Klöckchen. Sind also, ich sage mal, drei Schwestern. Man kann sie gut unterscheiden. Die Kaluna legt ihre Laubblätter an, so wie Schuppen. Die Eriken spreizen ihre Blätter ab, so wie kleine Nadeln. Und die Daboecien haben wirklich richtige Blattblätter.
Okay.
Und da sind wir gleich beim nächsten Thema. Es sind generell Gehölze, es sind Laubgehölze. Das heißt, keine Stauden, keine Kräuter, Gehölze. Die werden dann auch von unten her holzig, also verholzen. Und das bedeutet, dass die Pflanzen dann, wenn sie alt sind, teilweise nicht mehr so attraktiv aussehen.
Okay, also weil ich kenne jetzt nur das klassische Erika. Das ist wahrscheinlich auch das, was man immer so in diesen ganzen Pflanzschalen und so sieht. Das ist es nicht. Okay, Sie schütteln mit dem Kopf.
Ich schüttel mal mit dem Kopf, ja. Also Erika hat ihren Ursprung eigentlich in Südafrika.
Aha, okay.
Da erschrecken die meisten, jawohl. Und während wir hier in Deutschland oder sagen wir mal in Europa von 10 verschiedenen Erika-Arten sprechen, Mittelmeerraum kommt noch vielleicht mit 12 dazu. In Südafrika gibt es weit über 800 bis 1000 verschiedene Erika-Arten. Ja, davon können wir bloß träumen. Der Nachteil ist allerdings, die sind leider Gottes bei uns nicht winterhart.
Genau, da müssen wir unterscheiden.
Weil da muss man unterscheiden. Also für den Garten würden sich natürlich nur solche Arten eignen, die entweder in Mitteleuropa oder in Europa wild vorkommen. Und es gehen auch sehr gut eigentlich diese Mittelmeerheiden, diese Baum- und Strauchheiden. Die sind bei uns ausreichend winterhart. Ich will nicht sagen super, aber ausreichend winterhart, wenn sie gegossen werden. Das Problem ist nie, dass die Pflanzen erfrieren. Die vertrocknen schlicht und einfach im Winter. Weil die sind ja, Baumheide ist in dem Falle wirklich ernst zu nehmen. Die werden im Garten auch durchaus 1,50 Meter, 2 Meter hoch als Heidepflanze. Und das ist dann sehr viel Laub. So hoch liegt kein Schnee. Und dann verdunsten die den ganzen Winter Feuchtigkeit, können nie viel aufnehmen, weil der Boden gefroren ist. Und deswegen würde ich denen empfehlen, bei den Mittelmeerheiden da einen Schutz ringsrum zu packen. Aber das ist Verdunstungsschutz. Das bedeutet nie Frostschutz. Den Frost vertragen die.
Okay, also auch Gießen im Winter auf jeden Fall angesagt.
Gießen im Winter ist eine sehr gute Möglichkeit, um das zu verhindern. Ja.
Wie nennt man diese Heide, die man so klassisch kennt aus diesen Pflanzschalen? Was man
das
hier
ist,
so überall im Baumarkt
das ist Kaluna. Also, das ist Kaluna. Das, wirklich Kaluna. Die Urform steht in der Lüneburger Heide. Und die vielen alten Sorten haben offene Blüten, sind bienenfreundlich. Gibt es in unterschiedlichen Blütenfarben, also weiß, rosa, rot, lila. Gibt es mit unterschiedlichen Laubfarben, grünes Laub, gelbes Laub, orange, silbergrau. Unterschiedliche Wuchsformen, also überhängend, breitwachsend, buschig, aufrecht. So, und dann hat mal jemand gefunden, als sozusagen Fortsetzung, gefüllte Blüten. Wieder das ganze Programm, aber eben kleine Bommeln dran.
Ja, die sind schön.
Die leuchten viel mehr. Ne? Die haben eine ganz andere Fernwirkung als die einfachen Blüten, sind aber nichts für die Insekten. Dadurch hält die aber auch die Blüte länger. Die verblüht nie so schnell. Die einfach Blühenden, wenn der Nektar raus ist, fällt die Blüte zusammen. Die Pflanze hat ihren Zweck erfüllt. So, und dann kommt die nächste Stufe. Dann hat jemand gefunden, diese Knospenheide. Die machen ihre Knospen gar nicht auf. Das sind nur so kleine Stäbchen, Wieder volles Programm mit Laubfarben und Blütenfarben, aber eben nur Stäbchen. Aber die halten eben ganz, ganz lange. Die nimmt man traditionell wirklich für die Herbst-Winterbepflanzung. Die sind wunderbar für die Schalen, für die Friedhöfe, wo man im Frühjahr sowieso was Neues hinpflanzt. Weil, und jetzt kommt der große Nachteil dran, die sind so hochgezüchtet, dass die für den Garten nie unbedingt die erste Wahl wären, meine. Okay. Weil erstens stammen die ja gezüchtet aus einer Gegend, wo es nie so kalt ist wie bei uns. Die Züchtungsbetriebe, die großen Betriebe, sitzen am Niederrhein und die reden von einem strengen Winter bei minus 10 Grad. Dann können wir hier in Mitteldeutschland bloß müde grinsen, ne? Deswegen sind die bei uns nie so robust. Und wenn sie die im Frühjahr aus der Pflanzschale rausnehmen, werden sie merken, dass die wirklich gar nicht rausgewurzelt ist. Dass der Ballen genauso geblieben ist, wie er war, weil die richtig mit Dünger versorgt werden, damit die den ganzen Winter schön aussehen. Damit hat aber die Pflanze auch keinen Anreiz, sich selber was zu suchen. Warum soll die sich die Mühe machen und Wurzeln irgendwo hinstrecken, wenn sie doch fett und vollgefressen ist?
Okay, also können wir an der Stelle festhalten, dass es schon dann auch auf den Standort ankommt und dass nicht jede Züchtung überall geht. Ich meine, unser ARD-Garten-Podcast wird ja deutschlandweit gehört und nicht nur in Mitteldeutschland. Aber dort, wo es eben strengere Winter gibt, sind diese hochgezüchteten Sorten dann nicht so geeignet. Was könnte ich machen, dass es vielleicht doch funktioniert?
Einfach versuchen. Ich würde mal eine 50-50-Chance hatze. Natürlich nie in der Schale, dann würde ich sie dann auspflanzen, gießen nie vergessen und auf keinen Fall zusätzlichen Dünger geben.
Das nicht, okay. Nee. Die Fragen zum Düngen und Gießen habe ich auch noch. Aber lass uns doch mal kurz über Bienenfreundlichkeit sprechen. Kann man sagen, dass alle Kaluna-Arten bienenfreundlich sind? Oder ist von den Daboecia- und Erika-Sorten gibt es da auch bienenfreundliche?
Also gerade bei den Daboecia- und Erika-Arten bienenfreundlich, ja, alle. Ausnahmen sind Züchtungen, also Kreuzungen, Hybriden, wo unterschiedliche Arten miteinander verbunden worden sind, um was Neues zu schaffen. Hybriden sind manchmal steril, also da ist das nichts, da ist kein Nektar drinne für die Bienen. Bei den Kaluna ist eben das Problem mit den vielen Gefüllten und den Knospenheiden. Bei den Kaluna muss man fragen, ob sie wirklich bienenfreundlich sind. Gibt's einen ganz einfachen Trick, man guckt in die kleine Einzelblüte rein. Wenn sie selber die Staubgefäße sehen, dann sieht's die Biene auch.
Okay, und wenn die Biene dann riecht, dass da was drin ist und hat
dann kümmert die sich, genau.
Die kümmert sich.
Ja, es gibt noch bei den Daboecia mit den großen Klöckchen, die finden die Hummeln sehr interessant und schmackhaft. Nur ist das Problem, die sind krugförmig, die Blüten, ne? Also oben dick, wo die Staubgefäße sitzen und dann wird die nach unten hin immer schlanker. Und die Hummeln sind teilweise ziemlich fett. Die kommen also dort nie ran. Die beißen Löcher in die Blüten. Oben am Blütengrund. Also das sieht aus wie Hagelschlag, ne, aber wir haben das dann mal beobachtet. Das sind die Hummeln, die verschaffen sich dort Eingang, um an diese lecker schmeckenden Nektar heranzukommen.
Ach, sehr schön. Also lass uns mal ein bisschen so darauf gehen. Heidesorten, klar, man kennt es aus dem Kübel. Wenn ich jetzt sage, ich möchte die Heide gerne in meinem Garten kultivieren, bin ich ja erstmal bei winterharten Sorten, die sich für den Garten eignen. Welche sind es?
Ich würde also, die Südafrikaner fallen in dem Falle komplett raus, sagen wir mal so. Wenn Sie einen Garten einen guten Standort haben, dann kommt das auch auf die Gesamtgröße an und auf die Bodenverhältnisse. Das ist ganz wichtig, weil gerade Kaluna wirklich nur mit einem leichten Boden klarkommt. Wenn Sie einen schwereren Boden haben, würden die nämlich, sag ich mal, maximal 2 Jahre gut durchkommen, weil die dann mit ihren Wurzeln einfach nie weiter können. Mhm. Winterhart sind die alle. Alle Kaluna, also Ausnahme die hochgezüchteten Knospenheiden, alle Kaluna ist komplett winterhart. Bei den Erigen, außer den Südafrikanern, alle Schneeheiden, also das sind die, die im zeitigen Frühjahr blühen, wunderbar winterhart. Sommerblühende Erika-Arten, sag ich mal, zu 90% winterhart. Also winterhart sind zum Beispiel die Erika cinerea, die Grauheide. Erika spiculifolia, die Siebenbürger Heide. Siebenbürgen ist genauso kalt und vor allen Dingen genauso trocken im Winter wie bei uns. Dann gehört auch dazu Erika vagans, die Cornwell-Heide. Erika tetralix, die Moorheide, die kommt bei uns im Erzgebirge, auf dem Erzgebirgskamm vor, wild. Also ohne Probleme. Und Daboecia ist auch sehr gut winterhart. Und vor allen Dingen ist die Daboecia sehr zäh. Selbst wenn die mal wirklich von oben runterfrieren würde, die treibt ganz willig wieder aus dem alten Holz. Das ist auch noch so ein Thema. Man soll den Pflanzen tatsächlich auch manchmal ein bisschen mehr zumuten oder zutrauen und nicht gleich die Geduld verlieren, wenn sie im Frühjahr ein bisschen komisch aussehen.
Was macht man da? Einfach dann
unterschneiden? Also Heide soll ja einmal im Jahr geschnitten werden, eben um dieses anfangs erwähnte Verholzen ein bisschen rauszuzögern.
Ja, also wie beim Lavendel quasi.
Wie beim Lavendel zum Beispiel. Also es ist mehr eine Verjüngungskur. Man kann das nie aufhalten, aber man kann das ein bisschen rausschieben mit dem Verholzen. Mhm. Und dadurch sehen die Pflanzen länger schön aus. Ich vergleiche das immer mit Friseurbesuch bei uns Frauen.
Ja.
Wir sehen dann auch jünger und schöner aus und so geht das den Pflanzen auch.
Okay, dann ist die Frage, welchen Standort braucht die Heide? Da kommt es ja drauf an, auch auf die Sorte. Wenn sie jetzt einen sandigen Boden mag, müsste ich meinen Boden austauschen, wenn ich einen lehmigen habe. Also wäre erstmal die Bodenverhältnisse zu klären das Erste. Dann passe ich vielleicht dann die Sorte an, die da wachsen könnte? Oder geht das wirklich alles mit dem Bodenaustausch? Ja, also da kann ich ein bisschen lockern und was.
Naja, lockern, nie bloß. Man müsste dann wirklich Sand einarbeiten. Oder was auch hilfreich ist, eine Kiesschicht drunter als Drainageschicht und dann bloß die entsprechende Heide drauf. Heidepflanzen sind Flachwurzler. Das ist also, man redet dann von einer Aufbauhöhe von vielleicht 10, 12, 15 Zentimeter, die man braucht.
Das geht ja. Mhm.
Das kann man machen. Ne? Oder wenn man sagt, okay, ich lege einen Hügel an, eben sozusagen auf meinen Lehmboden. Es kommt eine Drainageschicht Kies rein und obendrauf kommt die Erde so ein bisschen als Hügel angelegt. Der Boden und das Licht ist wirklich das A und O. Und ansonsten können alle Heidepflanzen in den Garten. Die Schneeheiden, die im Frühjahr blühen, also Erica cornea und Erica dalajensis, die sind ein bisschen toleranter als alle anderen. Also die vertragen den schwereren Boden besser. Mhm. Die tolerieren auch Halbschatten besser als die anderen. Also das wäre dann, jetzt sage ich mal ganz frech, so die Anfängerpflanze.
Okay, sehr gut zu wissen.
Na, dass man mit der erstmal probiert, ob es geht.
Das geht ja.
Und wenn das geht, dann kann man das ja erweitern.
Und normalerweise braucht Heide Sonne?
Ja.
Okay.
Ganz viel Licht, das sind Sonnenlieblinge. Mhm. Also wenn man die Lüneburger Heide als Klassiker vor Augen hat, dort ist Sonne, dort ist kein Wald. Das sind ganz schlanke Gehölze, die da wenig Schatten werfen, weil eben die Heide viel Sonne braucht.
Und wie kombiniert man Heide im Garten? Mit welchen Pflanzen sieht das so richtig gut aus? Also wenn sie Sonne haben, ein Lavendel daneben, weiß ich nicht, ist komisch, Gräser vielleicht? Oder womit, was passt dazu?
Generell, es ist sehr, sehr viel persönlicher Geschmack, wie bunt man so einen Heidegarten gestaltet. Also ob man sagt, ich mache das kunterbunt durcheinander oder ob man sagt, ich mache einzelne Krüppchen oder man sagt, ich will nur weiße Pflanzen haben. Das ist persönlicher Geschmack und da werde ich mich auch sehr hüten, den Leuten da irgendwas zu sagen. Das verkneife ich mir immer, auch wenn mir es schwerfällt. Kombinieren kann man gut mit Gehölzen, in dem Falle wieder schmal wachsende Gehölze, also Säulenwacholder zum Beispiel oder eine Säuleneibe. Kiefer mit dem leichten Boden passt auch wunderbar. Gräser, bei Gräsern würde ich aufpassen, dass es horstbildende Gräser sind, nicht dass die Ausläufer überall sind. Und Gräser sind auch ein bisschen problematisch, weil die Samen ja sehr viel. Man hat dann ganz schnell, wenn man nie aufpasst, eine Wiese. Wenn man das weiß, kann man ein bisschen gegenwirken. Also man kann ja die Blütenstände abschneiden und in die Vase stellen zum Beispiel. Gut passen auch Heidenelken als Stauden. Bei den niedrigen Heidepflanzen kann man auch Zwiebelblumen gut, also Krokusse oder sowas, dazwischen stecken. Bei höheren geht das nie, dann schafft das die Pflanze nie hochzuwachsen. Rosen passen nicht so gut, auch wenn es ein Heideröslein ist, aber die wollen komplett anderen Boden.
Okay, dann ist das Sandstress.
Das verträgt sich nie. Heide kann man zum Beispiel auch gut in den Steingarten setzen, der ist meistens sonnig und mit den Steinen kombiniert, sieht wunderbar aus. Aber auch da muss man dran denken, die meisten Steingartenpflanzen wollen Kalk, die Heide nie. Die braucht dann also ihren eigenen Boden.
Okay.
Was noch gut passt zum Kombinieren aller anderen Moped-Pflanzen, also Rhododendron zum Beispiel. Es ist ja dieselbe Familie. Die sind die Großtanten der Heidepflanzen, würde ich jetzt mal so sagen.
Okay.
Azaleen.
Ach, da würde es gut passen.
Da
ja, das
passt
ist doch
das
schön,
runter. Das ist derselbe Boden.
Ja, okay.
Die Rhodos brauchen weniger Licht. Die könnten dann in den Hintergrund, wo sie vielleicht ein bisschen halbschattig wäre. Und die davor auf der Sonnenseite die Heidepflanzen.
Wie sieht denn die Heide aus, wenn sie geblüht hat? Also wie ist die dann übers Jahr, wenn ich jetzt sage, okay, ich will, weil das ist ja natürlich toll, dieses Farbenspektrum. Habe ich euch übrigens auch im Beschreibungstext verlinkt, die Fotos dazu von dieser Heidevielfalt, von der ich absolut begeistert bin. Aber wie sieht die aus, wenn die nicht mehr blüht? Dann einfach nur so unterschiedlich grün?
Unterschiedlich grün oder gelb, je nachdem, genau. Es sind natürlich dann die verblühten Blüten dran. Heide soll ja generell immer im Jahr geschnitten werden. Man kann das theoretisch im Herbst machen, dass die verblühten Blütenstände runterkommen. Dann sieht es ordentlicher aus. Das ist also für die Ordnungsfanatiker.
Ja.
Ich sag das mal so.
Ansonsten?
Für die Pflanze angenehmer ist es eigentlich, wenn man im Frühjahr schneidet. Weil die hat dann einen zusätzlichen Schutz mit diesen alten Rispen drauf. Und es ist ein traumhafter Anblick. So eine lange Heiderispe mit Raureif dran. Da bringt man sich sonst selber drum, wenn man das schon im Herbst runterschneidet. Und der Herbst ist, es blüht. Also die ersten Sorten sind verblüht, die anderen blühen noch. Sie schneiden also alle 14 Tage eine Sorte. Im Frühjahr können Sie das mit eben Abwasch erledigen, weil wir sagen als Faustregel, was im April nicht blüht, und das sind die meisten, die werden im April geschnitten. Also April kommt die Heide ab. Saudoofe Eselsbrücke, aber die wirkt. Ja, Und was da gerade noch blüht im April, nämlich die Schneeheiden, die blühen ja so bis Mitte, Ende Mai. Mhm. Die werden dann direkt nach der Blüte geschnitten, weil die im August oder Juli, August schon wieder Knospen ansetzen. Und bis dahin müssen die auch schon wieder ein Stückchen gewachsen sein, deswegen nie so lange rauszögern. Und das ist auch ein sehr schöner Anblick, wenn die alle frisch geschnitten sind und es erst so durchgetrieben haben. Also ganz frischen Austrieb überall drum. Die sehen aus wie die kleinen Igel. In den unterschiedlichen Grün- und Gelbtönen. Also Grün ist nie gleich grün. Das ist ganz, ganz viel Verschiedenes.
Und wie viele Pflanzen brauche ich da so auf einen Quadratmeter, sage ich mal, so mal als Richtwert, dass das dann auch so eine bedeckte Fläche ist, dass alles schön dicht steht, dass ich keine Lücken habe?
Also Pi mal Daumen 7 bis 8, 7 bis 9. So. Also wir rechnen irgendwann 7 bis 8 Pflanzen auf einen Quadratmeter. Gibt allerdings auch Anlagen, die darauf Wert legen, dass jede Pflanze einzeln für sich steht. Ne, dann muss man es entsprechend weiter auseinandersetzen.
Okay, und wie ist es mit dem Schnitt? Da muss ich nochmal fragen, schneide ich wie bei dem Lavendeln, muss ich da genau aufpassen, dass ich nicht ins Verholzte schneide? Oder schneide ich einfach zack dann im April die ganzen Blütenstände ab? Und
also ja. Die Höhe der alten Blütenrispe ist so eine gute Faustregel. Mhm. Heidepflanzen wachsen ja unterschiedlich hoch. Mhm. Da ist das bei mancher wirklich bloß ein halber Zentimeter oder ein Zentimeter. Und bei anderen, da kann es auch mal die halbe Pflanze sein. Es soll noch was Grünes am Ast sein, wenn sie geschnitten haben. Bodennah geht natürlich auch, aber dann könnte es auch schief gehen.
Okay.
Was Grünes sollte dranbleiben, dass die Pflanze wieder austreiben kann. Mhm. Und ansonsten, die hat im Frühjahr natürlich teilweise auch über die alten Blüten schon wieder ausgetrieben. Keine Skrupel haben, bitte trotzdem runter damit.
Okay.
Und von Anfang an, also nie sagen, ach, die ist ja noch so klein und niedlich. Nee, das muss man wirklich von Anfang an machen. Wenn man das verpasst hat, eine alte Pflanze zu schneiden, das ist dann schwer. Da kann es passieren, sie treibt nie wieder aus,
okay,
wenn man also dann zu tief weit rein muss.
Gut. Mhm. Pflanzen pflegen, regelmäßig schneiden.
Ja.
Was ist denn beim Pflanzen noch zu beachten? Weil Sie ja vorhin gesagt haben, wenn das jetzt das dann auch was vertrocknet, also auch aus dem Topf rausnehmen, also, einreißen, ein bisschen auch nicht, nein, sondern?
Okay. Naja, jetzt mal grundlegend. Also das Wichtigste, nasse Pflanzen in nasse Erde setzen.
Mhm.
Also die Pflanzen vorher, wenn es nötig ist, am besten tauchen. Also mit den Erdballen, bis keine Blubberblasen mehr kommen, dann ist die nass. Und auch, dass der Boden vorbereitet, zumindest feucht ist. Wenn das ein staubtrockenes Substrat ist und Sie setzen die Pflanze da rein, nimmt das ja von der Pflanze das Wasser weg.
Ja.
Dann, das wäre nie gut. Also nasse Pflanzen in nasse Erde ist ganz wichtig. Topf abmachen. Ich habe mir sagen lassen, man muss das jetzt den Leuten sagen, dass der Topf abgemacht werden muss zum Pflanzen.
Ja,
ich war total entsetzt, aber es scheint so. Na gut.
Na gut,
wir
es gibt aber
mal
auch so sich zersetzende Töpfe.
Ja, die gibt's, das stimmt.
Aber gut, Topf abmachen.
Plastik gehört
nicht in die Erde, ja.
Ja, die Pflanzenballen aufreißen. Gucken Sie sich bitte den Pflanzenballen an. Wenn der nur noch aus Wurzeln besteht, ja, dann würde ich ihn vorsichtig auflockern. Aber wenn da noch Erde zu sehen ist, ist das eigentlich nie erforderlich. Weil der Schaden, den man da in den kleinen Faserwurzeln macht, könnte größer sein als der Nutzen.
Mhm. Ich muss noch gerade dran denken, ich habe auch mal Heide in meinen Balkonkasten gesetzt.
Mhm.
Wahrscheinlich war der Fehler, wie ich jetzt nach unserem Gespräch raushöre, dass ich nicht genug gegossen habe. Jedenfalls konnte ich die Heide, als sie dann so tot war, so rausnehmen,
aber
wie ich sie eigentlich reingesetzt habe. Der Topf hat sich gar nichts getan. Da ist keine Wurzel irgendwo hingewachsen. Habe alles falsch gemacht.
Nein, das kann aber auch diese Knospenheide sein, diese hochgezüchtete, die wächst.
Die wächst einfach
nie
nicht
unbedingt
an.
Weiter. Okay. Und Sie wissen nie, wie lange die Pflanze schon unterwegs war. Selbst wenn Sie die beim Gärtner kaufen, der Gärtner hat sie irgendwo gekauft, dann war die schon beim Großhändler, vielleicht noch bei einem Zwischenhändler. Die kann tatsächlich schon eine ganze Weile unterwegs gewesen sein. Und ob die dort jeder ordentlich gegossen hat, weiß man nie.
Also ist das Beste, einfach in eine Spezialgärtnerei zu fahren?
Also beim Produzenten noch frischer können sie nicht kriegen. Das ist wirklich, aber die Gärtnerkollegen, wenn sie beim Gärtner kaufen, die passen schon auf.
Okay.
Aber jetzt will ich beim Lebensmitteleinzelhandel, wenn das neben Brot liegt, weiß ich nie, ob da jeder immer mal gießt. Also das kann ich mir nicht so gut vorstellen.
Okay, dann also nicht wundern, wenn es nicht klappt, muss nicht die eigene Schuld sein, kann auch irgendwie an der Pflege.
Es kann auch tatsächlich schon der Vorgänger der Schuldige gewesen sein, ja.
Okay, also wir haben gesagt, viel gießen. Braucht denn Heide Dünger, wenn sie jetzt auch so saure, eher säuerlichen Boden braucht, muss man ja auch aufpassen, was dann da reinkommt.
Also mit dem Vielgießen, das will ich nie mal so sagen. Die braucht zum Anwachsen viel Wasser. Wenn die richtig eingewurzelt ist, kommt Heide sehr gut mit Trockenheit klar.
Okay.
Dann braucht die wirklich nur noch in großen Hitzeperioden, was weiß ich, immer zweimal in der Woche Wasser.
Mhm.
Aber die Anwachszeit, bis die Fuß gefasst hat, da ist Wasser wichtig. Und düngen, also hungrige Pflanzen wurzeln leichter an. Ins Pflanzloch würde ich keinen Dünger geben. Und ich würde dann vielleicht im zweiten Standjahr nach dem Schnitt im Frühjahr so einen Depotdünger, Da gibt's Rhododendron-Dünger, das ist das Einfachste. Den krümelt man dazwischen, bitte nicht auf die Pflanze schmeißen, sondern dazwischen auf den Boden. Das verbrennt sonst, wenn das auf der Pflanze liegt. Das ist dann wie Brennglas.
Verstehe.
Ja. Und auch nicht gerade in der größten Sommerhitze. Auch trockene Pflanzen werden nie gedüngt. Wenn düngen, dann auch bitte gießen hinterher, dass das richtig in den Boden kommt, zu den Wurzeln, wo es hingehört.
Sehr gut. Und dann Rückschnitt.
Erster Rückschnitt. Wenn die Pflanze so groß und buschig ist, dann kommt man ganz schlecht an den Boden, um die Dünger dorthin zu tun. Also erst abschneiden, dann düngen. Das Schneiden kann man übrigens, also am Anfang, wenn die Pflanzen klein sind, nimmt man die Schere, ist logisch. Aber das geht dann auch gut mit der Heckenschere, ne? Also wenn die Flächen groß sind und dicht gewachsen, mit der Heckenschere drüber gehen und das Schnittgut aber abbrechen oder ablesen, je nachdem, wie viel Pflanzen man hat.
Okay, also ist es dann eigentlich erst schneiden und dann düngen? Wäre auch in der Jahreszeit dann auch passend, wenn sie dann am Anfang der Vegetationszeit,
also man braucht dann, also nicht mehr machen. Es braucht bloß 10 Minuten dazwischen liegen. Man muss das nicht so sehr staffeln, ne?
Okay. Ja. Aber regelmäßig, aber auch nicht zu oft.
Düngen das eh nimmer im Frühjahr. Einmal im Frühjahr noch ein Schnitt.
Oh, perfekt. Das hört sich nach einer richtig guten Anfängerpflanze an, muss ich mal sagen.
Das ist wirklich so. Heide ist sehr, sehr pflegeleicht. Wenn man sich überlegt, wie oft man den Rasen schneiden muss.
Genau.
Und Heide blüht, ne?
Und gibt es auch Schädlinge, die die Heide überfallen könnten? Oder ist die eigentlich, was das angeht, hat sie es gut und nicht so betroffen?
Also sie hat es gut und ist sehr robust, wenn sie einen guten Standort hat. Wenn die ihren natürlichen Bedingungen entsprechend leben kann, dann kriegt sie auch keine Pilzkrankheiten oder sowas. Mhm. Ne? Also Schädlinge selber, tierische Schädlinge, natürlich kann man eine Wühlmaus und eine Wurzel abfressen. Das kommt vor. Und es kann auch mal sein, dass Nachbars Katze sich drin sielt und dabei die Pflanze abbricht. Das ist eben Natur. Läuse sind ehrlich gesagt kaum ein Thema. An der frischen Luft kommen die Marienkäfer, da klärt sich das auch selber. Und ansonsten tierische Schädlinge? Nee. Mhm. Was sein kann, wie gesagt, Pilze, Pilzerkrankungen kommen latent ja immer, die sind da. Die leben überall. Und wenn die Pflanze aus irgendeinem Grund geschwächt ist, wenn eben ständig Temperaturschwankungen oder wenn sie eine Trockenperiode hat, weil man im Urlaub war und keiner gegossen hat, dann ist die Pflanze geschwächt und dann kann es passieren, dass sie eine Pilzkrankheit sich einfängt oder dass das zum Ausbruch kommt, müsste ich ja dann eher sagen. Aber auch da betroffene Äste einfach rausschneiden, in die Mülltonne bitte tun, Nervenkompost, und dann erholt sich die auch wieder. Das ist wie eine Kinderkrankheit, die übersteht man. Auch die Heidepflanzen überstehen eine Krankheit. Es sei denn, es ist sehr, sehr massiv. Aber wenn das so böse ist, dass es sehr massiv ist, ne, dann
raus damit.
Dann hilft nichts mehr. Ja. Ja, genau, dann raus damit.
Okay, also für mich nehme ich jetzt so mit, dass ich die Heide absolut im Garten etablieren kann. Aber im Kübel geht es ja auch, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Heide im Kübel, auf was muss ich da achten? Drainageschicht, der Kübel muss auch groß genug sein, denke ich mal. Und was mache ich Rhododendron-Erde einfach gleich von vornherein da rein?
Ja, ne? Also Heide im Kübel geht wunderbar. Es gibt ja tatsächlich auch Sorten, die deutlich langsamer wachsen, also Zwergformen. Und die sind dann für den Kübel sehr gut geeignet, weil die den Kübel eben nie gleich überwuchern. Gibt auch Hängende, die dir nicht so über die Kante rüberbaumeln. Also wunderschön. Kübel wäre wichtig, dass er entsprechend eine Größe hat, je nachdem, wie viele Jahre man die drinne haben will. Sonst muss man es dann eben mal in einen größeren Kübel umsetzen. Geht. Mhm. Rhododendron-Erde war das gute Stichwort. Die Heide sollte dann, wenn sie schon im Kübel ist, die Erde haben, die sie gerne möchte. Und Kübel bedeutet gießen.
Mehr
das,
gießen, ne?
Das ist das Thema dran, weil die kann sich ja mit ihren Wurzeln nie irgendwo kümmern und sich wohl was suchen. Da ist ja der Kübel, geht nie. Also Kübel muss man gießen.
Gut, also wenn kein Garten vorhanden, dann nehmen wir halt den Kübel, müssen ein bisschen mehr gießen. Ansonsten kann die Heide auch ganz wunderbar in den Garten.
Ja, und es gibt ja auch diese Gießhilfen, ne? Diese, wo man eine umgekehrte Flasche oder sowas reinsteckt, wo die Pflanze sich selber bedient, wie in der Bar. Also.
Ja. Stellen wir ihr was dazu.
Ja, kann man ja Etikett dran lassen.
Hier, bitteschön, lass dir es gut gehen. Ach, sehr schön. Ganz toll. Vielen Dank, Ines Grünberg, für diese vielen tollen Tipps. Und dann können wir doch getrost jetzt mal Heide pflanzen. Die blüht ja jetzt gerade so wunderbar. Und ich bin ganz begeistert von Ihrer Auswahl, die Sie hier irgendwie mitgebracht haben. Großartig. Toll. Haben Sie eine Lieblingssorte eigentlich?
Ja, eigentlich, ganz ehrlich, die Wildform. Die ganz einfache Kaluna vulgaris. Die finde ich richtig schön. Die hat ganz dünne Triebe. Und diese ganz zarten Blüten, und wenn man da eine größere Fläche hat und der Wind geht durch, das erinnert mich irgendwie an Prärie. Also so, finde ich schön.
Ach, schön, Primgarten, ja, hätte ich auch gerne. Mache ich. Also nehme ich diese. Vielen Dank.
Jo, gerne.
Ja, wie Heide im Garten klappt, wissen wir jetzt. Wie Feigen im Garten wachsen, das hört ihr in der nächsten Folge in 14 Tagen hier in der ARD Audiothek oder wo ihr sonst so Podcasts hört. Und damit ihr keine Folge verpasst, da abonniert ihr am besten meinen Podcast, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Und sich durch die ARD Audiothek zu stöbern, das lohnt sich in jedem Fall. Ich kann euch zum Beispiel den Podcast Das Wissen vom SWR mal ans Herz legen. In dem Podcast gibt es täglich eine halbe Stunde gründlich recherchiertes Hintergrundwissen über die unterschiedlichsten Themen. Zum Beispiel, wie wir mit Bewegung unser Gehirn trainieren, wie Diebinnen im 18. Jahrhundert lebten oder was hinter dem neuen Medikament gegen Alzheimer steckt. Das Wissen spricht mit Menschen, die sich auskennen, reist an die wichtigsten Schauplätze und sammelt so Erkenntnisse, um sich den drängendsten Fragen von heute, gestern und auch der Zukunft zu stellen. Das Wissen findet ihr täglich in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.